Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Herzlich willkommen zur Philosophie-Sendung. Heute live aus dem Berliner Sendestudio. Jürgen Habermas, ein geistiger Gigant, der wahrscheinlich bedeutendste deutsche Philosoph des 20. Jahrhunderts, ist gestern verstorben im Alter von 96 Jahren. Sein Werk monumental, sein Wirken im Feld der Philosophie fundamental, sein Einfluss auf die deutsche, aber auch auf die internationale Öffentlichkeit gewaltig. Was sind seine Hauptverdienste in Akademie und Gesellschaft? Wie hat Habermas beide Felder gleichermaßen geprägt? Und wie hat er selbst den Zusammenhang von Theorie und Praxis verstanden? Über diese Fragen und viele mehr wollen wir gleich nachdenken, Habermas würdigen. Jürgen Habermas, der vielleicht wichtigste Philosoph und Intellektuelle im Nachkriegsdeutschland, ist gestern verstorben. Hier in der Philosophie-Sendung wollen wir sein Werk und Wirken jetzt würdigen. Und dazu darf ich ganz herzlich Martin Saar begrüßen, Professor für Sozialphilosophie. Herzlich willkommen.
Guten Tag, Frau Müller.
Herr Saar, Jürgen Habermas war nicht nur Philosoph von Weltrang, sondern er war auch einer der einflussreichsten öffentlichen Intellektuellen der BRD. Besonders beeindruckend ist also, dass er in beiden Feldern gleichermaßen so ein Riesengewicht entwickeln konnte. Wie oft und auf welche Weise gehören denn diese beiden Facetten, diese beiden Gesichter zusammen, der akademische Philosoph und der öffentliche Intellektuelle?
Sie gehören in dieser intellektuellen Biografie eindeutig zusammen. Es sind die zwei Seiten, die zwei Facetten dieses Lebenswerks. Aber man muss, glaube ich, es doch so betrachten, das wissenschaftliche Werk ist das Primäre, die Basis. Und diese seltsame Metapher von der Geistesgröße, hier ist sie wirklich absolut einschlägig. Jürgen Habermas hat seit den späten 50er Jahren bis in die letzten Jahre seines Lebens ein wissenschaftliches, akademisches, philosophisches Werk geschaffen, das seinesgleichen sucht. An Breite, an Tiefe, an Intensität in der Auseinandersetzung mit ganz vielen verschiedenen Feldern. Er hat viele einzelne Subdisziplinen der Philosophie berührt, transformiert, verändert, die Nachbardisziplinen inspiriert. Und das ist die wissenschaftliche Leistung, die tatsächlich kaum zu überblicken, kaum zu ermessen ist. Daher verlieren wir einen ganz, ganz großen Denker und Philosophen. Und der aber, und das ist das Besondere, gleichzeitig in der Öffentlichkeit präsent war, als, wie wir es ja heute sagen, öffentlicher Intellektueller, absolut präsent im Alltag vieler Leute, die bestimmte Medien wahrgenommen haben, die sich für bestimmte Themen interessiert haben und der damit Name war, der auch weit über das wissenschaftliche, akademische Feld und die wissenschaftliche Welt hinaus abgestrahlt hat. Und auch das ist absolut einzigartig. Und man muss lange, lange suchen, um überhaupt vergleichbare Figuren im 20. Jahrhundert in der deutschen Geistesgeschichte zu finden. Und daher verlieren wir wirklich einen der ganz, ganz Großen.
Ja, Sie haben es schon angedeutet, es gibt fast keine große Entwicklung, keine wichtige Debatte in den letzten 50, 60 Jahren, in der Habermas nicht mitgemischt hätte. Also der Historikerstreik, die Eugenik- und Bioethikdebatte, der Kosovo-Irak-Ukraine-Krieg, die Europa-, die Demokratiekrise, nicht zuletzt auch das Verhältnis von Politik und Religion. Und Habermas' Beiträge, die hatten dabei etwas Staatstragendes. Manche nennen ihn sogar den Staatsphilosophen. Ist das in Ihren Augen eine treffende Bezeichnung? Würden Sie wirklich sagen, dass er das gesellschaftliche Selbstverständnis einer ganzen Ära, nämlich der Nachkriegsrepublik, entscheidend geprägt hat?
Ich glaube, mich zu erinnern, dass sowohl das Etikett vom Staatsphilosophen wie auch das, was immer wieder bemüht wurde, vom Gewissen der Nation, eigentlich oft abfällig oder kritisch gemeint war. Und deswegen wäre ich an der Stelle vorsichtig. Habermas war kein Denker des Staats der Bundesrepublik Deutschland. Und wenn ich mich an seine absolut spitzen polemischen Bemerkungen über die Jahre zur Regierung Kohl, zur Regierung Schröder oder auch zur Großen Koalition und Angela Merkel erinnere, den Staat und die Regierung hat Habermas enorm kritisch begleitet. Die wollte er nicht verkörpern, repräsentieren, symbolisieren. Im Gegenteil. Er war ein Philosoph, der das gesellschaftliche Leben mit befördern, inspirieren und mit Impulsen versehen wollte. Und er glaubte, dass die Philosophie und die Fachwissenschaft auch gar nicht als privilegiert, aber als einschlägig und informiert teilnehmen kann an öffentlichen Debatten und öffentlicher Meinungsbildung und damit eine gesellschaftliche Rolle hat. Die ist politisch, aber sie spricht nicht für den Staat und auch nicht in einer Rolle, die in die Nähe des Staats kommt. Daher würde ich Staatsphilosoph würde ich ablehnen als Begriff, aber natürlich jemand, der in der Mitte der gesellschaftlichen, zivilen Auseinandersetzung der Bundesrepublik Deutschland gedacht, gelebt, gestritten und leidenschaftlich auch sich mit anderen angelegt hat, um es mal so zu sagen.
Jetzt ist es natürlich nicht möglich, Habermas' Werk auf einen Kerngedanken zu bringen, aber vielleicht gibt es trotzdem einen Begriff, der absolut zentral ist, sowohl für Habermas' theoretische Anliegen als auch für seine praktischen. Und das könnte der Begriff der Verständigung sein. Inwiefern können wir dann diesen Begriff der Verständigung als gewissermaßen den philosophischen Leitstern in Habermas' Gedankenwelt verstehen?
Es ist treffend. Der Begriff der Verständigung erhält in seinem Werk, vor allem in den Werken der frühen 80er Jahre, im Hauptwerk Theorie des kommunikativen Handelns, seine prägnanteste Gestalt. Er ist allerdings schon präsent in den früheren Arbeiten, auch in den Texten, die eher noch in seine stärker marxistische Phase fallen. Und die Idee, dass der Mensch ein sprachliches, sich in Sprache und Kommunikation ausdrückendes Wesen ist, und dass seine Verbindung zu den anderen über technische Weise, zum Beispiel Produktionsbeziehungen, Kooperationsbeziehungen verwirklicht, aber auch in Akten der Verständigung, des Sprechens, der Adressierung, der Kommunikation. Das ist sicher eine, wenn nicht die philosophische Leitintuition seines Werks, dass wir als Menschen nicht alleine sind, weil wir die ganze Zeit sprachlich mit den anderen vermittelt sind, als Sprechende, Aushandelnde, Redende, Streitende, Negierende, Bejahende Wesen, in deren Kern auch eine bestimmte Orientierung daran ist, sich mit anderen auf etwas zu einigen oder sich mit ihnen ins Benehmen zu setzen. Das ist für Habermas eine Grundressource anthropologischen Rangs. Wir verstehen die Menschen nicht, wenn wir nicht verstehen, dass sie mit anderen sprechen und sprechen wollen und dass sie auch versuchen, sich mit ihnen zu arrangieren. Und Verständigung ist hier eine der Arten des Zusammenkommens von Verschiedenen. Und damit ist sie auch ein Grundmodus von Sozialität. Und das ist wahrscheinlich eine der Grundideen, die der Philosoph Jürgen Habermas in die Geistesgeschichte eingebracht hat. Und damit hat er viele ältere sprachphilosophische Überlegungen auch aus dem 18. Jahrhundert aufgenommen und weitergeführt, hat die verbunden mit den Impulsen des sogenannten Linguistic Turn im 20. Jahrhundert, aber hat ihr eine ganz, ganz eigene Prägung auch gegeben und die wird bleiben.
Hier im Deutschlandfunk Kultur geht es uns um Werk und Wirken von Jürgen Habermas, der gestern im Alter von 96 Jahren verstorben ist. Sein Gewicht für Philosophie und Öffentlichkeit ermessen wir hier gemeinsam mit seinem Nachfolger auf der Frankfurter Professur, dem Sozialphilosophen Martin Saar. Herr Saar, schauen wir uns die 60er Jahre etwas genauer an. Da ist Jürgen Habermas in seinen 30er Jahren schon nicht mehr ganz jung. Sein Plan, in den Journalismus zu gehen, längst verworfen. Er ist inzwischen promoviert, verheiratet, Vater geworden und er ist in Frankfurt angekommen, also schon 56, bringt ihn ein Stipendium ans Institut für Sozialforschung. Er wird dann Forschungsassistent bei den Begründern, bei den Vätern der Frankfurter Schule, bei Horkheimer und Adorno. 1964, nach 2 Jahren, die er in Heidelberg verbracht hatte, übernimmt er dann Horkheimers Professur. Und wie würden Sie denn dieses Verhältnis zu den Lehrern der Frankfurter Schule beschreiben? Es ist ja ein geistiges Verhältnis, das absolut prägend für ihn werden sollte, für sein weiteres Schaffen werden sollte, aber trotzdem auch kein einfaches, sogar ein ziemlich ambivalentes.
Ja, das stimmt. Also was die biografische Ebene angeht, können wir sogar noch ein bisschen zurückgehen in diese mittleren 50er Jahre, in denen er als ganz junger Mann vor allem mit Adorno zusammengearbeitet hat, auch an empirischen Projekten im Institut für Sozialforschung. Und Habermas selber beschreibt diese Zeit als schwierig, weil er erzählte, dass Adorno und auch Horkheimer selber, der sogar noch stärker, gar nicht so stark an ihre eigenen Arbeiten aus den 30er, 40er Jahren erinnert werden wollten, die ihn besonders interessiert haben. Das hing auch zusammen mit der Scheu der beiden, sich so stärker auf die marxistischen Debatten der Zeit und das Interesse der jüngeren Studierenden am Marxismus der Zeit einzulassen. Und Habermas beschreibt auch die Atmosphäre am Institut als eher problematisch und ein bisschen misstrauisch. Und auch Max Horkheimer als Person war Habermas gegenüber eher misstrauisch. Adorno hat ihn stärker gefördert. Und daher war das eine mehrdeutige Situation, weil Habermas einerseits bestimmte Impulse von den beiden sehr stark aufnehmen wollte, aber sah, dass auch in der intellektuellen Biografie der beiden die Nachkriegszeit für sie eine andere Bedeutung hatte und auch die Anknüpfung an andere Diskussionen wichtiger war. Und Habermas schnell merkte, dass er seinen eigenen Weg suchen muss und dass er seine eigene Habilitation am Anfang der 60er Jahre dann gar nicht in Frankfurt durchgeführt hat, sondern im benachbarten Marburg bei Wolfgang Abendroth, einem marxistischeren Kollegen der Zeit, ist auch hier ein Symptom, dass das kein ganz spannungsreiches Verhältnis war. Mhm. Jetzt von hinten her geblickt ist es so ähnlich. Habermas ist einerseits für uns, für alle, für viele, für die ganze Welt der berühmteste Vertreter dessen, was inzwischen die Frankfurter Schule heißt. Und damit wird er ganz klar in die Linie Horkheimer-Adorno gestellt und wird auch, wenn man so will, als ihr würdigster Nachfolger, Weiterführer betrachtet. Andererseits hat er eigene Impulse gesetzt und hat auch selber im Laufe der 60er Jahre immer mal davon gesprochen, dass die kritische Theorie, das war damals ja eher der offizielle Name für diese Strömung, eigentlich mit diesen beiden Figuren zu Ende geht oder zu Ende gegangen ist. Adorno ist 69 gestorben. Und das ist ein interessantes Doppelverhältnis. So, Habermas ist einerseits sozusagen selber Verkörperer einer Tradition, zu der er selber aber immer auch kritisch stand. Und er hatte selber auch immer gesagt, dass man die Arbeiten, Impulse, die Vorarbeiten der ersten Generation, zu denen neben Horkheimer und Adorno natürlich auch noch Personen wie Löwenthal oder Marcuse gehört haben, Erich Fromm, nicht einfach weiterführen im Sinne der loyalen Kontinuierung betreiben kann, sondern dass es eigentlich eine stetige Neuübersetzung, Neuerfindung dieser Tradition geben muss. Und sein eigenes Werk war auch dies. Er hat die kritische Theorie oder die Frankfurter Schule auch in einer ganz eigenen Weise geprägt und interpretiert. Und da ist hier neben viel Kontinuität, auch ziemlich viel Diskontinuität und interner Dissens, könnte man fast sagen, und Kritik und sicher auch die eine oder andere Abstoßungsbewegung zu verzeichnen.
Wie genau er da anschließt und auch weiterentwickelt, darauf gehen wir noch weiter ein. Aber schauen wir auch noch mal ganz kurz auf den zeitgeschichtlichen Kontext. Ab Mitte der 60er Jahre, das waren ja auch die Zeiten der großen Studentenproteste an den Unis, also Institute wurden besetzt. Es gab heftige Auseinandersetzungen mit der Polizei, natürlich auch ganz wichtige inhaltliche Diskussionen. Und Habermas sympathisiert da anfangs mit dem SDS, also mit dem Deutschen Sozialistischen Studentenbund, geht dann aber später auf Distanz, insbesondere von Rudi Dutschke. Er warnt vor kopflosem, vor blinden Aktionismus, spricht dann auch von linken Faschismus, eine Formulierung, die er später bereut. Aber letztendlich beginnt da etwas, das dann bleibt, dass er sich als linker Intellektueller nämlich ständig behaupten muss, sowohl gegen Rechtskonservative als auch gegen linksradikale Stimmen dieser Zeit. Die einen, die unterstellen der Frankfurter Schule terroristische Tendenzen, die anderen erkennen in der jungen BRD einen neuen Faschismus. Wie findet Habermas da seine eigene Rolle als Philosoph, als Intellektueller vor allem, und wie prägt ihn das auch als Person?
Das ist eine hochkomplexe Geschichte. Aber ich finde, es hilft, wenn wir uns verdeutlichen, dass ziemlich genau in der Mitte dieser Biografie steht 1968 mit allem, was da dran hängt. Das heißt, der junge Habermas schreibt in einem Klima, das 68 in einem gewissen Sinn vorbereitet und sehr große Teile der deutschen Studentenbewegung, zumindest ihrer intellektuellen Seite, war absolut orientiert an den Schriften der damaligen kritischen Theorie oder Frankfurter Schule, zu denen Habermas als junger Vertreter gehört hat. Und er selber hatte im Lauf der 60er Jahre sich einen Ruf erworben als einer der wichtigsten jüngeren marxistischen Theoretiker oder gesellschaftstheoretischen Autoren. Und ich glaube, diese Bedeutung jetzt im Vorfeld von 68 kann man sich überhaupt nicht mehr so richtig vorstellen von heute aus. Erstens, weil es lange vorbei ist, aber auch, weil wir Habermas inzwischen sehr stark von seinem Wirken auch seit den 80er Jahren her verstehen. Aber damals war er tatsächlich ein absolut exponierter Denker der theoretischen Linken. Und ab der Mitte der 60er Jahre war dieser Ruf auch weit über Deutschland hinaus gereist und hatte ihn auch international zu einem ganz wichtigen Gesprächspartner für die anderen marxistischen, neomarxistischen oder linken theoretischen Strömungen gemacht. In diesem Klima ist für die Studentenbewegung Habermas, wie Adorno auch, natürlich ein Verbündeter, ein Alliierter, weil sie lesen und diskutieren, sie lesen seine Texte, sie diskutieren mit ihm. Und natürlich ist auch die Erwartung, dass die deutsche Universität diese Bewegung mitmacht und sie in einem gewissen Sinn vielleicht sogar anleitet. Und der SDS auch eine hochintellektuelle, sehr belesene Bewegung, die auch nicht zuletzt aus Lese- und Arbeitskreisen hervorging. Und auch der SDS als Quasi-Partei war natürlich ein Zusammenhang, in dem die Auseinandersetzung mit Theorie, Philosophie, Gesellschaftstheorie und Soziologie etc. an der Tagesordnung war. Und in diesem Kontext, der natürlich hoch aufgeladen, hoch leidenschaftlich war, war Habermas beteiligt, aber natürlich auch bedacht darauf, seine eigene Unabhängigkeit als Intellektueller und nicht zuletzt auch als Hochschullehrer und Professor zu bewahren. Und in dieser Zeit etabliert sich die Art von kritischer Distanz, die er dann auch bewahrt hat gegenüber auch den Protagonisten der Studentenbewegung. Dutschke haben Sie schon genannt, Hans-Jürgen Krahl in Frankfurt, damals eine sehr einschlägige, wichtige, aber absolut radikale, fast militante Figur. Und Habermas begleitet diese Bewegung, aber er bleibt kritisch. Er bleibt kritischer Alliierter und Kommentator. Und das führt auch zu den einen oder anderen Spannungen und führt auch zu scharfen Kritiken und auch allen möglichen persönlichen Zerwürfnissen, Enttäuschungen etc., weil was genau 68 erreichen kann und ob die Revolution wirklich unmittelbar bevorstand, wie es der SDS eine Zeit lang geglaubt hat, das waren Überzeugungen, die Habermas persönlich nicht geteilt hat. Und damit, mit dieser Skepsis, hat er auch nicht hinterm Berg gehalten. Und damit wurde er ein sehr streitbarer Sympathisant einer Bewegung, die er aber nicht bis ins Letzte begrüßt hat.
Ja, vielen Dank, Martin Saar. Wir nehmen den Faden da gleich wieder auf und nähern uns dann dem Habermas der 80er Jahre, nähern uns dem Wirkungszenit, könnte man sagen, in Philosophie und Öffentlichkeit. Lassen Sie uns jetzt die 80er Jahre betreten. 1981, da erscheint Habermas Hauptwerk, die Theorie des kommunikativen Handelns. Und da entwickelt er also die philosophischen Grundlagen seiner ganz zentralen Idee, von der wir vorher schon ein klein bisschen gehört haben, der Idee nämlich, dass in der Sprache selbst die Kriterien zu finden sind, der zwanglosen Verständigung, auch der Kompass für Herrschaftskritik und Emanzipation in der Moderne. Er will also zeigen, dass unserer Sprache verschiedene Geltungsansprüche der Vernunft innewohnen. Was sind das für Geltungsansprüche und was leitet er aus ihnen ab? Warum hat dieser Ansatz auch so eine ungeheure Tragweite dann für seine sozial- und politische Philosophie?
Wie viel Zeit haben wir?
3 Minuten.
Ja, wunderbar. Ein dickes Buch mit vielen, vielen Seiten. Viele haben sich die Zähne daran angebissen. Aber vielleicht ist die Grundidee gar nicht so weit ab von dem, was viele von uns auch glauben. Und vielleicht ist sie auch bestechend. Wir sind, habe ich vorhin schon gesagt, sprechende Wesen. Und unsere Gesellschaft bildet sich nicht zuletzt durch Interaktionen, von denen sehr viele sprachlicher kommunikativer Natur sind. Wir beide sprechen miteinander und versuchen uns klarzumachen, wer Habermas ist. Das Radio funktioniert über Adressierung, Ansprache, Reaktion, Kritik, Debatte, Kontroverse. Und das, was die Gesellschaft zusammenhält, sind natürlich starke Institutionen, vielleicht sogar Geld, vielleicht sogar Macht und alle möglichen materiellen Infrastrukturen, aber auch sehr viele Kommunikationen. Das ist ein Grundgedanke, den teilt Habermas mit seinem großen Kontrahenten Luhmann. Und behauptet Habermas jetzt, diese Kommunikationen haben in sich eine Kraft. Wenn sich zwei über etwas verständigen, wenn sie über etwas reden, streiten, debattieren, versuchen sie sich gemeinsam auf etwas zu beziehen, auf etwas, was in der Welt ist oder etwas, was sie beide für wahr halten. Und diese Dynamik, das im sich aufeinander beziehen, eine Maßstäblichkeit legt, ein Kriterium oder der Versuch, etwas zu erreichen, was für beide gilt, eine Konsens- oder Verständnisorientierung, ist für Habermas grundlegend und er behauptet, es ist eingebaut in unsere sprachlichen Vollzüge. Und diesen Gedanken radikalisiert er zunächst in gesellschaftstheoretischer Weise und die Theorie des kommunikativen Handelns ist erstmal dieser Versuch zu zeigen, dass gesellschaftlich entschlüsseln lässt über diese kommunikativen Akte, die einerseits Sozialbeziehungen, andererseits Verständnisverhältnisse herstellen und er gibt ihm eine normative, ja sogar moralische Ausdeutung. Im Sprechen liegt das Angebot an den anderen, ihn zu etwas zu bewegen, was er selber einsieht und wozu ich ihn nicht zwinge. Und damit ist die sprachliche Interaktion, behauptet Habermas, das Gegenteil der Gewalt. In ihr liegt eine friedliche, gewaltlose, gewaltfreie, zwanglose Dynamik.
Das ist der berühmte zwanglose Zwang des besseren Arguments.
Was nur so viel heißt wie dass ich etwas zustimme, was mir ein anderer anbietet, weil ich ihm zustimme, dem, was er sagt, dem Argument, ist etwas anderes, als wenn ich ihm folge, weil er mich zwingt oder mich bedroht. Und diese Art von zwangloser Dynamik, zwanglosem Potenzial, Verständnispotenzial, ist etwas, wovon Habermas glaubt, dass man es als eine in den sprachlichen Vollzügen selbst liegende Dynamik entbergen, ausgestalten und vielleicht sogar ein bisschen formalisieren kann. Und das ist dann die grandiose Grundidee seiner berühmt gewordenen Diskursethik, eine Moralphilosophie, die darauf aufbaut, dass nicht der Einzelne weiß, was richtig ist, sondern dass sich im Gemeinsamen sich darüber verständigen, was richtig sein könnte, eine Art von Suchbewegung, Dynamik ergibt, die etwas intern Zivilisierendes, Befriedendes und damit auch Befreiendes hat. Ein grandioser Gedanke. Schwer, aber ich glaube, grandios.
Grandios. Und an diese Theorie des kommunikativen Handelns, auch an diese Diskursethik, schließt Habermas auch seine politische Philosophie dann an. Also sie folgt in vielerlei Hinsicht auch aus ihr. Er entwickelt nämlich eine Theorie der deliberativen Demokratie und in deren Zentrum wiederum steht ein ganz entscheidender Begriff, der Begriff der Öffentlichkeit. Nämlich sie ist, man könnte sagen, Medium und Garant für Habermas, der kollektiven Selbstverständigung, der kollektiven Selbstbestimmung. Und sie ist in Habermas Augen auch die wirklich entscheidende Bastion gegen die Zugriffe, auch die Übergriffe der instrumentellen Vernunft, also der Zweckrationalität in ihren unterschiedlichen Gestalten, allen voran der ökonomischen, der bürokratischen Zweckrationalität. Wie und anhand welcher Ressourcen soll denn diese Öffentlichkeit dann also ein Gegengewicht, sogar eine Korrekturgröße sein?
Auch das wäre jetzt ein großer Brocken, um das ganz auszubuchstabieren. Aber ein Wort noch zuvor. Der Begriff der Öffentlichkeit war schon das Thema von Habermas' Dissertation von 1961. Da hatte er sie historisch als eine Grundkategorie der bürgerlichen Gesellschaft im ausgehenden 18. Jahrhundert beschrieben und ausgedeutet. In seinem Hauptwerk, Theorie des kommunikativen Handelns, 81, nimmt er den Begriff wieder auf und bringt ihn jetzt zusammen mit der eben schon skizzierten Idee der kommunikativen Vernunft oder kommunikativen Rationalität. Und in den Schriften der 80er und frühen 90er Jahre gibt er dem jetzt eine politische Bedeutung, indem er sagt, eine demokratische Gesellschaft braucht Sphären, in denen sich diese Verständnis, Einverständnis, Wahrheitssucht, Dynamik entwickeln kann. Und dazu braucht es bestimmte Bedingungen, nämlich nicht zuletzt die, dass Leute überhaupt mehr oder minder ungezwungen, zwanglos und nicht vermachtet kommunizieren können. Und die Sphäre öffentlicher Beratschlagung, Deliberation, der öffentlichen Debatte und des Austauschs sind für ihn jetzt diejenigen Infrastrukturen, in denen sich diese Art von Rationalität oder Einverständnisorientierung realisieren kann. Und er denkt hier tatsächlich auch ganz handfest an das, was Leute tun, wenn sie diskutieren, deliberieren, aber nicht, weil sie bestimmte Sachprobleme jetzt ganz dringend lösen müssen oder weil sie bestimmte Aufgaben haben oder Verantwortlichkeiten, sondern weil sie sich für die Sache interessieren. Und Öffentlichkeit ist jetzt ein bisschen idealisiert sicherlich der Name für alle diese Sphären, in denen es diese Art von noch nicht ganz festgesetzter, nicht ganz fixierter, nicht ganz objektivierter Kommunikation geben kann. Und dazu gehört natürlich die Presse, dazu gehören alle möglichen zivilgesellschaftlichen Foren, in denen sich Bürgerinnen und Bürger treffen, über Sachfragen austauschen, informieren lassen und dann auch ihre eigenen Standpunkte entwickeln und in die politische Debatte einbringen. Und da sieht man schon, wie Habermas den Begriff der Öffentlichkeit eigentlich zum Angelpunkt macht, um über Demokratie nachzudenken und auch über demokratisches Entscheiden, in denen man ja grundsätzlich unterstellt, dass hier das umgesetzt wird, vielleicht sogar in Entscheidungen gegossen wird, was tatsächlich den Mehrheiten oder den Meinungsbildungen des Volkes, wie immer man sie genau ermitteln kann, entspricht. Und damit ist hier, und das ist eine hochnormative, anspruchsvolle Vorstellung, die Idee gedacht, die Demokratie gedacht als ein Zusammenhang, in dem sich diese Arten von Rationalitäten und Verständigungsorientierung unter guten Umständen entfalten können. Und damit ist sie auch ein Regime, das tatsächlich dieser Verständigungsorientierung entgegenkommt, die allerdings aus der Gesellschaft selber kommt, die nicht nur aus dem politischen System oder gar aus dem Parlamentarismus oder aus den Parteien kommt, sondern die aus der gesellschaftlichen Dynamik selber entsteht. Und auch da würde ich sagen, das ist eine 68er-Idee, ja, dass die Politik und auch das politische System eigentlich die Gesellschaft braucht als ihre eigentliche Impulsgeberin. Und dass damit die Vernunft, um es mal so ganz pathetisch zu sagen, auf der Seite des Volkes ist und nicht des Staates.
Schauen wir auch noch auf einen angrenzenden Schauplatz. Wichtig in den 80er Jahren wird auch die Debatte um die sogenannte Postmoderne. Also mit diesem Etikett versieht Habermas Denker wie Nietzsche und Heidegger, aber auch Zeitgenossen wie Derrida und Foucault, und er übt wirklich scharfe philosophische Kritik an dieser Denklinie. Sie verfange sich in den Aporien falsch verstandener Vernunftkritik, sagte er, münde sogar ins Gegenaufklärerische. Und ihnen gegenüber verteidigt er dann ganz leidenschaftlich sein eigenes Projekt als ein Projekt der Moderne, also der rationalen Selbstbegründung und Selbstverständigung. Und würden Sie sagen, Habermas schärft in dieser Debatte auch nochmal seine eigenen theoretischen Instrumente, klärt nochmal seine eigenen Grundlagen und vielleicht auch die der damaligen Frankfurter Schule?
Ganz sicher. Und in der Zeit tritt er auch als enorm polemischer Vertreter seiner eigenen Sache auf. Eine faszinierende Debatte im Nachhinein, nicht mehr so ganz nachzuvollziehen, vielleicht in ihrer Schärfe, wenn man sich die Texte anguckt. Und auch von heute aus würden wir, glaube ich, über so manchen Graben und so manche Konfliktlinie viel milder blicken, als man es damals getan hat im Handgemenge dieser Debatte. Aber ja, Habermas sieht in dieser Zeit Irrationalismus am Werk und er sieht gegenaufklärerische, obskurantistische Bewegungen und er sieht sie, und das ist für ihn das Schlimmste überhaupt, in der Philosophie selber. Mhm. Er sieht Philosophen, von denen er glaubt, dass sie die Errungenschaften von moderner Rationalität, Vernunft und Aufklärung in Gefahr bringen, in ihrem Ruf nach Pluralisierung, Dezentrierung und zum Teil auch Depotenzierung der Vernunft oder der Rationalität. Und das hält er für einen zentralen Angriff auf die auch anthropologischen Grundlagen der politischen Projekte, für die er glaubt zu stehen. Eine hochinteressante Debatte, ich sag's nochmal. Sicher auch ambivalent, weil Habermas in der Zeit auch, vielleicht in polemischem Überschwang, vielleicht auch den Bogen an der einen oder anderen Stelle ganz schön überspannt und auch die eine oder andere Lektüre, sagen wir mal, der gegnerischen Position nicht ganz fair ist. Aber ja, in dieser Zeit versucht er auch nochmal seine eigene These vom Vernünftigseinkönnen menschlicher Gesellschaften zu schärfen. Und er widmet sich auch nochmal dem Verhältnis von Philosophie, Vernunft und Begründbarkeit moralischer Regeln. Und er hält strikt fest an der Vorstellung, dass sich die Philosophie selber ja tatsächlich dem Projekt der Vernunft und dem vernünftiger Machen der menschlichen Verhältnisse verschreiben muss. Und er sieht seine Zeitgenossen hier als resignativ und zum Teil sogar melancholisch gegenüber diesen Ansprüchen der Vernunft, von denen er glaubt, dass man sie um jeden Preis aufrechterhalten muss. Nicht zuletzt, um die Gesellschaften davor zu bewahren, sich mit unvernünftigen, das heißt herrschaftsförmigen Zuständen zufrieden zu geben.
Und vor diesem Hintergrund, also seinem eigenen Hauptwerk, seiner Abgrenzung von den sogenannten Postmodernen, die Sie jetzt gerade so schön skizziert haben, auch seinen ersten staatstheoretischen Überlegungen, entfaltet Habermas dann also sein wirklich volles Gewicht, auch als öffentlicher Intellektueller der BRD, auch nach dem Mauerfall. Mischt überall mit, ob es jetzt um den Historikerstreit geht, um die Eugenik-Bioethik-Debatte, um europäisches Recht. Und dabei konnte er tatsächlich auch relativ polemisch werden, oder? Sie haben es auch schon angedeutet.
Habermas war auch ein zorniger Denker. Und wenn ihn Positionen provoziert haben, das heißt aber auch, wenn er glaubte, dass sie gefährlich sind und bedenklichen Einfluss auf die öffentlichen Stimmungen haben könnten, konnte er sehr scharf sein. Und der Historikerstreit hat sich vielleicht im Nachhinein als diejenige Debatte erwiesen, in der es auch um am meisten ging und in der auch diese Frontstellung, auch das hängt jetzt mit 68 und natürlich dem Projekt einer Aufarbeitung der NS-Vergangenheit, der BRD, also der Nachkriegsgeschichte Deutschlands zusammen. Und dort, wenn Habermas glaubte, dass Debatten und auch theoretische, aber auch politische Themen an die Grundfesten unserer moralischen, normativen Ordnung gehen, dann konnte er sehr direkt und scharf werden. Und in den eher wissenschaftlichen Debatten, später mal ging es um den Naturalismus sehr lange, mal um die Hirnforschung, die Frage der Willensfreiheit, da war er auch leidenschaftlich davon überzeugt, dass die wissenschaftlichen Positionen immer auch politisches und gesellschaftliches Gewicht haben. Mhm. Und das hat in seinen Augen auch die Schärfe gerechtfertigt. Mhm. Das heißt, da ging es gar nicht so um die Personen, die jetzt als Gegner oder als Intellektuelle diffamiert werden sollten. Das war gar nicht, ja, nee, eigentlich bei ihm nie im Spiel, sondern es war eine Sachfrage. Er glaubte, dass sich Gesellschaften ehrlich ihren eigenen Herausforderungen stellen müssen und dass die eine oder andere wissenschaftliche politische Intervention hier tatsächlich der Vernunft und der Rationalität und auch der Moral im Weg steht. Und da konnte er unerbittlich sein und hat auch viele publizistische Wege genutzt und sich zu eigen gemacht, um dann an öffentlichen Debatten tatsächlich teilzunehmen. Eher als öffentlicher Intellektueller oder als Bürger, denn als Fachwissenschaftler. Aber er hat natürlich seine Reputation auch als hochreputierter Philosoph und weltweit geachteter Wissenschaftler da eingebracht.
Jürgen Habermas, der geistige Polarstern im Nachkriegsdeutschland, ist gestern verstorben. Und gemeinsam mit dem Philosophen Martin Saar würdigen wir hier sein Denken und Wirken. Und wir sind jetzt schon beim späten Habermas angekommen, Herr Saar. Und ganz am Ende seines philosophischen Schaffens, da steht das Werk Auch eine Geschichte der Philosophie. 2019 erschien mit fast 2000 Seiten nochmal ein echter Koloss in zwei Bänden, inzwischen auch vielfach übersetzt. Und so sagen Sie, auch dieses Spätwerk entfaltet nochmal richtig Gewicht in den internationalen Geisteswissenschaften. Dabei kann es doch erstmal überraschen, Herr Saar, dass Habermas, ausgerechnet der rationalistische Habermas, der Religion so eine wichtige Rolle einräumt als Gesprächspartnerin der Philosophie, der Moderne, der säkularen Gegenwartsgesellschaften. Welches Kernanliegen leiten ihn da in seinen Erkundungen?
Ja, es war wirklich überraschend, dass der ganz späte Habermas nochmal gute 20 Jahre seiner Arbeitskraft gesteckt hat in ein Projekt, das die geistesgeschichtliche Verbindung zwischen Theologie und Philosophie herausarbeitet. Mhm. Und es hat auch die Habermas-Freunde, Freundinnen, Interpretinnen vor auch das ein oder andere Rätsel gestellt, weil das Buch selber gar nicht so richtig deutlich macht, wieso es eigentlich zur Zeit gebraucht wird. Und das hat erst jetzt so die Debatte der letzten Jahre so ein bisschen klarer gezeigt. Und ich muss sagen, Habermas erweist sich ein weiteres Mal als hellsichtig. Er sieht schon, das ist in frühen Texten der mittleren 90er Jahre, taucht das schon mal auf und dann in den Auseinandersetzungen unter anderem mit Ratzinger in den frühen Nullerjahren. Habermas sieht ganz klar auch in der westlichen Welt eine Wiederkehr der Religion als politischem und kulturellem Faktor. Und er fragt sich, wie ist das eigentlich zu verstehen und einzuordnen? In einer Zeit, in der wir doch dachten, dass der Siegeszug der Wissenschaften, auch des Laizismus in einem gewissen Sinn, des säkularen Staates und der säkularen Institutionen so weit fortgeschritten ist, dass jetzt doch immer mehr Bürger, in Europa sieht das nochmal anders aus als in Asien und in den USA, aber trotzdem, der Trend ist weltweit unbestreitbar, immer mehr doch wieder zurückkehren oder revitalisieren die Bezüge auf transzendente theologische, religiöse Gewissheiten und Weltbilder. Und Habermas löst die Sache philosophisch. Er diskutiert es erstmal durch als die Frage zwischen den verschiedenen weltanschaulichen Grundlagen der modernen Institutionen und des Staates. Seine Auseinandersetzung mit John Rawls geht in diese Richtung. Frage von weltanschaulichem Pluralismus als Gegebenheit unserer Gesellschaften. Und dann widmet er sich der Sache nochmal philosophiehistorisch und fragt sich, wo kommen denn eigentlich die modernen Orientierungen an der nicht mehr religiösen, nicht mehr theologisch gebundenen Vernunft her. Und er sieht, und er ist ehrlich genug, es zuzugeben, dass sehr viel am wissenschaftlich-säkularen, nicht-religiösen Weltbild der modernen Welt, also die säkulare Philosophie, wenn man so will, eigentlich geboren wurde aus der Auseinandersetzung mit vor allem der christlichen Theologie.
Dass sie dort ihre Wurzeln hat.
Ihre Wurzeln, genau. Also ihr Wurzel ist selber in ihrem anderen gewissermaßen.
Mhm. Ganz dialektisch.
Genau. Sie entsteht in Abgrenzung, aber damit auch immer auch in einem Stück weit Übernahme von bestimmten Denkfiguren und Prägungen. Und das zeichnet er systematisch nach, und zwar ohne irgendwas korrigieren zu wollen am Geltungsanspruch der säkularen Moderne. Er sagt nicht, schaut doch, ihr seid alle immer noch Christen, wie Nietzsche es gesagt hat, sondern er sagt, lasst uns nicht vergessen, dass unser Lernprozess, unsere Denkgeschichte, die irgendwo hingeführt hat, da, wo wir uns glauben, ganz säkular verstehen zu können, eigentlich verschwistert ist mit einer Geschichte auch der Interaktion und der Kommunikation und des Austauschs mit den religiösen und theologischen Quellen und Bezugspunkten. Und ich glaube, er wirft einen leicht skeptischen Blick vielleicht auf den einen oder anderen triumphalistischen Moment der 80er Jahre, in der er, glaube ich, sehr stark selber an das Projekt einer komplett postmetaphysischen Philosophie geglaubt hat. Aber es ist nur ein skeptischer Blick, es ist kein relativierender. Für ihn gibt es weiterhin die Ebene des Austauschs auf Augenhöhe, auch zwischen Differenten und unterschiedlich Glaubenden, Wissenden und in verschiedene Glaubenssysteme Investierten. Aber er glaubt, wir müssen ernst nehmen, wie viele noch investiert sind, auch in Weltbilder, von denen manche geglaubt hätten, dass sie inzwischen unhaltbar geworden sind. Und damit ist auch das ein Beitrag, wenn man so will, zu gesellschaftlicher und weltanschaulicher Selbstverständigung. Und auch dieses Projekt, obwohl das jetzt so sehr fachintern, philosophisch intern klingt, hat eigentlich eine politische und eine gesellschaftliche Dimension, die man gar nicht unterschätzen darf. Nicht zuletzt auch in Zeiten, in denen sich die Konflikte zwischen Staat und Religion oder verschiedenen religiösen Gruppierungen nochmal verschärfen. Und ich glaube, das ist gar keine so ganz falsche Beschreibung unserer Gegenwart.
Ja, spannend. Ganz zum Schluss, Herr Saar, jetzt ist es natürlich schwierig, das Erbe dieses geistigen Giganten zu vermessen, vor allem ganz ohne zeitlichen Abstand zu ihm. Aber was glauben Sie denn, auf welchen Gegenwartsfeldern wird seine philosophische Begleitung am meisten fehlen in den nächsten Jahren?
Ich würde darauf zuerst mal antworten von der Seite der Philosophen, der Philosophin der Universität her. Mhm. Uns fehlt jemand, der so mutig, oder wird fehlen, jemand, der so mutig, so anspruchsvoll und so selbstkritisch in die Debatten mit dem Außerhalb der Philosophie hineingegangen ist. Das heißt, der die Philosophie und die Geisteswissenschaften und die Universität, die akademische Welt, immer wieder gezwungen hat, die Kontakte, die Auseinandersetzungen, die Reibungen mit der politischen Öffentlichkeit, mit der Politik, mit den anderen Wissenschaften zu suchen und die damit den Elfenbeinturm tatsächlich verlassen müssen. Habermas hat gezeigt, wie man das machen kann, ohne sich verbiegen zu müssen, ohne die Leidenschaft und die Genauigkeit des akademischen Denkens aufgeben zu müssen, sondern sie in Kontakt zu bringen mit dem anderen und den anderen Sphären. Für die Gesellschaft bedeutet das aber auch was. Ich glaube, in Zeiten, in denen tatsächlich ein paar Gewissheiten auch institutioneller Natur ins Wanken geraten sind, die Wahrheitsverbürgungen der klassischen Wissenschaften und Institutionen in Frage stehen, brauchen wir Akteurinnen und Akteure, die sich trauen, hier nachzufragen, zu begründen und zu hinterfragen und die sich nicht abspeisen lassen mit der Macht der Stärkeren oder der stärksten Firma oder der stärksten Software. Und dass man die Gesellschaft als Ganze im Blick haben muss, als ein ökonomisches System, ein politisches System, aber auch ein selbstkritisches soziales System, das zu Selbstkorrektur und zu Selbststeuerung fähig ist. An so viel Autonomie hat Habermas geglaubt. Und das ist ein Impuls, den seine Philosophie trägt und den sie auch zugrunde gelegt hat. Und dieser Impuls, glaube ich, kann uns helfen und könnte uns helfen, auch in der einen oder anderen Selbstverständigungskrise der nächsten Jahre. Und vielleicht sind wir in ihr schon mittendrin.
Ein Impuls also, der weit über sein eigenes Leben hinausstrahlt. Ganz herzlichen Dank, Martin Saar, für dieses umsichtige Gespräch, für diese kluge Würdigung von Jürgen Habermas.
Ich danke Ihnen. Einen schönen Tag.